Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah, Alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 28. Januar 2022, gleich dem 8. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam, Ernährung und Gesundheit«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister sieht positiven Prozess bei Wiener Gesprächen. Präsident Raisi beim Treffen mit Katars Außenminister. Vertiefung der Beziehungen zu den Nachbarländern kann Sicherheit bringen. EU-Abgeordnete fordern Israel auf, Bewegungsfreiheit palästinensischer Journalisten zu garantieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister sieht positiven Prozess bei Wiener Gesprächen. Der iranische Außenminister hat den Prozess der laufenden Gespräche über die Aufhebung der US-Sanktionen in der österreichischen Hauptstadt Wien als positiv bezeichnet. Hossein Amir Abdullahian machte diese Äußerungen bei einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres, bei dem unter anderem die jüngsten Entwicklungen rund um die Wiener Gespräche besprochen wurden. Amir Abdullahian brachte das tiefe Misstrauen der Irans gegenüber den US-Herrschern zum Ausdruck und unterstrich die Notwendigkeit für Washington und seine europäischen Verbündeten, praktische und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um ein nachhaltiges und zuverlässiges Abkommen zu erreichen. Guterres begrüßte jeden Fortschritt bei den Gesprächen über Nuklear- und Sanktionsfragen und sagte, die UNO habe mit all ihrer Macht und ihren Fähigkeiten das Erreichen einer Einigung in Wien unterstützt. Amir Abdullahian unterstrich ferner den konsequenten Ansatz Teherans, eine politische Lösung zur Beendigung des Krieges im Jemen zu unterstützen und forderte den UN-Generalsekretär auf, angesichts der zunehmenden Angriffe der Saudis und der Emirate auf den Jemen eine aktivere Rolle in dieser Angelegenheit zu spielen. Guterres würdigte die Haltung der Islamischen Republik zur Unterstützung eines diplomatischen Prozesses zur Erzielung von Frieden und zur Beendigung der militärischen Aggression sowie Teherans humanitäre Besorgnis über die Jemen-Krise. Während des Telefongesprächs am Donnerstag verwies Amir Abdullahian auch auf die humanitäre Krise im benachbarten Afghanistan und erklärte, Iran hat in den letzten Monaten etwa 800.000 neue Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen, ein Problem, das ernsthafte globale Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit erfordert, sagte er. Er brachte ferner die Bereitschaft Teherans zum Ausdruck, die Lieferung humanitärer Hilfe anderer Länder nach Afghanistan zu erleichtern. Präsident Raisi beim Treffen mit Katars Außenminister: Vertiefung der Beziehungen zu den Nachbarländern kann Sicherheit bringen. Die Vertiefung der Beziehungen und größeres Zusammenwirken benachbarter Länder in der Region können nach Ansicht des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Sicherheit bieten. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hob bei einem Treffen mit dem katarischen Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Donnerstag in Teheran die Bedeutung multilateraler Mechanismen zur Gewährleistung von Sicherheit, insbesondere im Energiebereich, hervor und sagte, Koordination und Zusammenwirken der Erzeugerländer in der Energiepolitik müssen aufrechterhalten und gestärkt werden. Raisi nannte dabei den Ausbau und die Vertiefung der Beziehungen sowie Zusammenarbeit mit den Ländern der Region und den Nachbarländern als Priorität der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran in der neuen Periode und fügte hinzu, Teheran begrüßt die regionale Zusammenarbeit im Interesse von Frieden, Sicherheit und dem Fortschritt der Nationen der Region. Der iranische Präsident erklärte, dass die Anwesenheit von fremden Mächten in Westasien Unsicherheit und Besorgnis verstärke und fügte hinzu, fremde Länder respektieren die Identität und Persönlichkeit der Nationen und Staaten der Region nicht und denken, dass sie die Weltherrscher sind, während sie den Geist der Arroganz aufgeben und die Identität und Kultur der Nationen anerkennen sollten. Der katarische Außenminister erklärte seinerseits, Katar stimmt mit Iran überein, dass die Präsenz ausländischer Streitkräfte in der Region negative Auswirkungen hat. Bei diesem Treffen übermittelte der Außenminister von Katar dem Präsidenten der Islamischen Republik die offizielle Einladung des Emirs von Katar zur Teilnahme am Gipfeltreffen der gasexportierenden Länder. EU-Abgeordnete fordern Israel auf, Bewegungsfreiheit palästinensischer Journalisten zu garantieren. 20 Mitglieder des Europäischen Parlaments haben gemeinsam die repressiven Maßnahmen des Regimes in Tel Aviv gegen Pressevertreter in den besetzten palästinensischen Gebieten kritisiert und die israelischen Behörden aufgefordert, die Bewegungsfreiheit palästinensischer Journalisten zu gewährleisten. Die Gesetzgeber haben eine Petition mit unterzeichnet, die vom unabhängigen und in Genf ansässigen Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, allgemein bekannt als Euro-Med-Monitor, sowie von Reporter ohne Grenzen organisiert wurde und ernsthafte Besorgnis über die Anwendung willkürlicher Beschränkungen durch Israel gegen palästinensische Reporter und Korrespondenten zum Ausdruck bringt, wie zum Beispiel Reiseverbote, Verhaftungen oder Wohnungseinbrüche. Solche Maßnahmen stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Unabhängigkeit des palästinensischen Journalismus und für die Rede- und Meinungsfreiheit in den besetzten palästinensischen Gebieten dar, heißt es in der Petition. Die Abgeordneten forderten Israel auf, alle willkürlichen Reiseverbote gegen palästinensische Journalisten im blockierten Gazastreifen, im besetzten Westjordanland und im Osten von Al-Quds aufzuheben und alle anderen Formen der Belästigung, Einschüchterung oder Erpressung gegen sie zu beenden. Darüber hinaus forderten die Gesetzgeber, dass Israel eine transparente und unabhängige Untersuchung von Vorfällen durchführt, bei denen israelische Verantwortliche damit drohten, palästinensischen Journalisten das Reiserecht zu verweigern, es sei denn, sie stellten dem israelischen Geheimdienst die geforderte Informationen zur Verfügung. Euromed-Monitor zufolge sagten einige Journalisten, dass sie verschiedene Formen der Einschüchterung und Belästigung ertragen mussten, darunter Hausdurchsuchungen, willkürliche Festnahmen und schwere Verhöre, nachdem sie sich geweigert hatten, den Forderungen der israelischen Behörden nachzukommen. Am 22. Januar sagte eine gemeinnützige Organisation, die Journalisten, Schriftsteller und Rundfunkveranstalter vertritt, dass mehr als ein Dutzend palästinensische Journalisten im Widerspruch zum Völkerrecht unter harten Bedingungen in israelischen Gefängnissen festgehalten werden und prangerte das Regime an, organisierten Terrorismus zu praktizieren, um die palästinensischen Medien zum Schweigen zu bringen. VAE laden Menschen vor, weil sie Videos des jemenitischen Raketenangriffs geteilt haben. Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Arabischen Emirate hat mehrere Personen vorgeladen, die Videos in den sozialen Medien verbreitet hatten, die emiratische Raketensysteme zeigten, wie sie versuchten, einem jemenitischen Luftangriff auf lebenswichtige Einrichtungen im Königreich des Persischen Golfs entgegenzuwirken. Die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete am Mittwoch, dass das Büro betont habe, dass solche Videoclips lebenswichtige und militärische Einrichtungen sowie die nationale Sicherheit und Stabilität bedrohen und forderte die Öffentlichkeit auf, keine Aufnahmen zu teilen, die den Sicherheitsinteressen des Landes schaden könnten. Unterdessen haben die Vereinigten Staaten ihren Bürgern geraten, wegen der Androhung von Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Jemen nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate zu reisen, da jemenitische Amtsträger vor größeren Gegenschlägen gegen Ziele tief im Inneren der VAE gewarnt haben. Der jemenitische Verteidigungsminister Mohammad al-Atifi sagte am Donnerstag, Die Drohnen- und Raketenangriffe auf die beiden Invasionsländer seien Strafschläge und Warnbotschaften gegen die Länder der Militärkoalition, berichtete das jemenitische Nachrichtennetzwerk Al-Masira. Wir können und wir haben alle legitimen und mächtigen Fähigkeiten, um sie ins Visier zu nehmen, sagte Generalmajor Al-Atifi in einer Erklärung und fügte hinzu, dass in der kommenden Zeit schreckliche Angriffe auf militärische und wirtschaftliche strategische Standorte in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt werden. Er sagte, die aggressiven Länder demonstrierten ihre Niederlagen auf dem Schlachtfeld, indem sie auf Wohnviertel zielten und ihre absichtlichen Schläge gegen Zivilisten richteten und Kinder und Frauen töteten. Al-Atifi sagte auch, wenn die amerikanisch-saudische Kriegskoalition seine Angriffe verschärft, seien das jemenitische Volk und seine Streitkräfte bereit, ebenfalls ihre Angriffe zu verschärfen. Syrisches Militär untersucht Zusammenarbeit der US-Besatzer mit IS-Terroristen. Die syrische Militärstaatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung der Verstöße der US-Streitkräfte in dem vom Konflikten geplagten arabischen Land eingeleitet, insbesondere der Ausbildung von IS-Terroristen durch die Besatzungstruppen und ihrer Zusammenarbeit mit ihnen bei der Durchführung verschiedener Terrorakte. Die Militärstaatsanwaltschaft hat ausreichend und unbestreitbare Beweise dafür vorgelegt, dass die amerikanischen Streitkräfte eine ziemlich direkte Kontrolle über IS-Mitglieder sowie ihre terroristischen Aktivitäten in ganz Syrien haben, indem sie ihre illegale Basis in Atanf in Südsyrien nutzen, sagte Ahmad Tuzan, Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Damaskus. Er bemerkte, wir haben überzeugende Beweise dafür, dass viele IS-Terroristen derzeit auf dieser Basis ausgebildet werden. Die bewaffneten Terroristen besuchen die Basis in ihren Fahrzeugen ohne jegliche Beschränkung. Tuzan betonte weiter, dass die syrische Militärstaatsanwaltschaft alle verfügbaren juristischen Mittel ausschöpfen werde, um die amerikanischen Besatzungstruppen wegen der Plünderung natürlicher Ressourcen in Syriens ölreicher nordöstlicher Provinz Hasaka sowie in der östlichen Provinz Deir ez-Zor strafrechtlich zu verfolgen. Es läuft eine eingehende Untersuchung der kriminellen Handlungen der USA in Syrien, nämlich der Zerstörung verschiedener Gebäude, dem Verlust von Menschenleben, Versuchen, die darauf abzielen, die nationale Souveränität zu untergraben, illegalen Rohölraub, grausamen Sanktionen und der Zusammenarbeit mit IS in besetzten Gebieten, sagte er. Die Untersuchung wird den syrischen Behörden die Möglichkeit geben, in naher Zukunft geeignete rechtliche Schritte gegen die US-Regierung und die amerikanischen Besatzungstruppen einzuleiten, so Tuzan abschließend. Deutschland weigert sich, angesichts der Spannungen Waffen an die Ukraine zu liefern. Deutschlands Haltung in den eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wird zunehmend auf den Prüfstand gestellt, obwohl andere NATO-Verbündete, darunter die USA, zugesagt haben, Waffen direkt in die Ukraine zu exportieren, lehnt die Bundesregierung dies bisher ab. Das Wall Street Journal berichtete am Samstag, Berlin habe sich geweigert, Genehmigungen für Waffenexporte von Estland in die Ukraine zu erteilen. Deutsche Regierungsbeamte haben erklärt, sie lehnen es ab, Waffen in die Ukraine zu schicken, da sie befürchten, dass solche Lieferungen die Spannungen erhöhen und die Verhandlungen erschweren könnten. Dabei bleibt Deutschland einer der weltweit führenden Waffenproduzenten und Exporteure, mit einem Umsatzwachstum von 21% von 2016 bis 2020. Kiew ist wütend über Deutschlands Entscheidung und wirft Berlin vor, Russland zum Einmarsch in die Ukraine ermutigt zu haben, während der Kreml die Vorwürfe zurückweist. Die USA, Großbritannien und mehrere baltische Staaten haben zugestimmt, Kiew Waffen zu schicken, darunter Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen. Es wird angenommen, dass Washington die Ukraine-Krise als Vorwand benutzt, um seine Politik, Russland und China zurückzudrängen, voranzutreiben. Daher ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass es die NATO-Mitglieder sind, die die Spannungen um die Ukraine eskalieren. Die USA, ihre NATO-Verbündeten und die Ukraine haben Moskau beschuldigt, Truppen nahe der ukrainischen Grenze für eine mögliche Invasion aufgestellt zu haben. Aber Moskau sagt, es habe Truppen entlang seiner Westgrenze stationiert, um seine Sicherheit angesichts der Osterweiterung der NATO zu gewährleisten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Darya, das heißt Der See.
قلب عاشق همچون دریایی، دریا دریای توفانزایی، هر دم نالان موجی انگیزد، سیلی از خون بر ساحل ریزد.
قلب عاشق همچون دریایی، دریا دریای توفانزایی، هر دم نالان موجی انگیزد، سیلی از خون بر ساحل ریزد.
چون دریا دریا دارم بس قوقا قوقا، گه بیتا گه آرام، در آتش دارم از شادی ترگیرد مرد دل من. دریا دریا گل گردد در دامان مست و شیدا، بر امواج غلطان گل ریزد هر دم طرف ساحل من. رخ طرب انگیز او، چشم دریا خیز او، کنون کند جلوه ها در محفل من. ای دل از جامی جامی، شیرین کن کامی کامی، در عشق شیداییست گر جویی نامی نامی.
شده از درد و رنج دنیا یارا چون دریا دریا دارم بس قوغا قوغا گه بیتا گه آرام در آتش دارم
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sehen weiter die Provinz Semnan und dementsprechend die Stadt Shohrud an. Begleiten Sie uns bei der Besichtigung der historischen Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. Die Stadt Shohrud liegt am äußeren östlichen Rand der Provinz mit 51.000 Quadratmeter Fläche. Shohrud ist das Zentrum der Großregion Shohrud. Sie liegt 1380 Meter über dem Meeresspiegel. Sie ist die größte und bevölkerungsreichste Stadt der Provinz Semnan. Der älteste Name für Shohrud wurde scheinbar im Heiligen Buch der Zarathustraner im Avesta erwähnt. Der erste Stadtkern von Shohrud entstand am Rande des Shohrud-Flusses, deshalb auch die Bezeichnung der Stadt. Die wertvollen Funde in Shohrud auf dem Saint-Chachmok-Hügel von vor etwa 8.000 bis 9.000 Jahren deuten auf das Alter sowie die reiche Kultur der Menschen in diesem Landstrich hin. Shohrud war stets ein sicherer Weg für die Karawanen, da es über eine besondere geografische Lage verfügte, denn sie liegt in Tälern zwischen hohen Bergen und gebot damit die nötige Sicherheit. Mit anderen Worten war die Stadt ein alter Knotenpunkt zwischen Khorasan, Teheran, Mazandaran und Zentralregionen Irans. Shohrud spielte in der Qajaren-Dynastie eine wichtige Rolle als Handelsregion. 1238 im Mondkalender schrieb der englische Geschäftsmann und Weltreisende James Billy Freezer über die gut situierte Stadt Shohrud: Der Bazar von Shohrud deckt alle lebensnotwendigen Waren. In der Stadt findet man alles, was man braucht. Die Stadt hat reiche Obstgärten und ertragreiches Agrarland. Um die Stadt herum liegen bevölkerungsreiche Dörfer. In seinem Reisebericht Khorasan schrieb Albert Hutum Schiedler von einer wohlhabenden Stadt mit lebhaftem Handel im Bazar. Die Gärten ziehen sich wie eine grüne Gürtel um die Stadt. Wo man hinschaut, sieht man die frischen Gärten. Wegen seiner besonderen Lage stand Shohrud immer im Mittelpunkt des Interesses von Reisenden, ganz besonders in der Qajaren-Dynastie. Sie haben sehr genau die Lebensweise der Bürger dieser Stadt verzeichnet, was anthropologisch, historisch und wirtschaftlich von Bedeutung ist und uns heute ein Bild von den Menschen damals in dieser Stadt machen lässt. Zu den Vorzügen von Shahrud gehört auch unweigerlich das abwechslungsreiche Klima. Der südliche Teil befindet sich am Wüstenrand, das Klima ist daher relativ warm und trocken. Die zentrale und östliche Region ist eher mild und gemäßigt. Der nördliche Teil besteht aus Gebirgslandschaft und hat ein relatives, kaltes und trockenes Klima. Aus diesem Grunde ist auch das Obstangebot in dieser Provinzstadt sehr hoch. Hier werden Äpfel, Weintrauben, Datteln und Pistazien angebaut. Die durchschnittliche Temperatur beträgt etwa 14 Grad Celsius, der jährliche Niederschlag liegt bei etwa 180 Millimeter. Da sich die Stadt am Wüstenrand befindet, hat sie keinen großen Anteil an Wasserressourcen von Flüssen. Es sind allein die saisonalen Flüsse, die die Stadt teilweise mit Wasser versorgen können. Der Wassermangel hat die Menschen gezwungen, Kanäle und Brunnen zu graben. Die Wirtschaft von Shahrud hängt von der Landwirtschaft ab. Da genießt sie einen besonderen Stellenwert. Die Obstgärten und Agrarländer liefern verschiedene Obst-, Kräuter- und Gemüsesorten und auch industriell verwendbare Pflanzen. In Semnon nehmen die Produkte aus Shahrud den ersten Platz ein. Weintrauben und Aprikosen sind die wichtigsten Obstprodukte der Region von landesweitem Ruhm. Die Produktion von Aprikosen in Shahrud machen etwa 10% der Gesamtproduktion des Landes aus. Sie werden frisch gegessen oder getrocknet und exportiert.
Shahrud ist auch reich an Mineralien. Dort sind einige aktive Minen vorhanden. Kohle gehört zu den wichtigsten Produkten. Der Bergbau liefert zudem Chromit, Kupfer, Kalk, Gips und Ziersteine. Aus Shahrud stammen verschiedene Persönlichkeiten, Geistliche und Mystiker, unter anderem Großayatollah Haj Mullah Ali und Großayatollah Haj Sayyid Mahmud Shahrudi oder die Mystiker Sheikh Abul Hassan Kharaghani und Bayazid Bastami. Aus der alten Geschichte der Stadt gehen zahlreiche historische Werke wie Moscheen, Gebetsstätten, Grabstätten, Minaretten, Zitadellen, Wasserspeicher, Karawansereien, Bäder und Bazare hervor, von denen jedes einzelne Bauwerk die Bestreben der Erbauer und die Zivilisation darstellt, die sich hier etabliert hat und aus der weitere Künste, besonders die islamische Architektur, hervorgegangen sind. In der Provinzhauptstadt Shahrud trifft man auf historische Hügel. Die wichtigsten nennen sich Sang-Chachmoch-Hügel, etwa Feuersteinhügel. Sie befinden sich 8 Kilometer nördlich von Shahrud. Zwischen 1971 und 1975 wurden die Hügel von Professor Masuda und seinem Team aus Japan untersucht. Die Grabungen brachten auf 2 Hügeln archäologische Werke aus der islamischen Zeit und auf 2 weiteren Werke aus der Ära vor der Tonzeit hervor. Hier konnte man die menschliche Entwicklung bis zum Bau von Tongefäßen rekonstruieren. Auf den Hügeln fand man zahlreiche Steinwerkzeuge und Tongefäße, die auch bei der Jagd eingesetzt wurden. Beispiele sind im Museum von Shahrud ausgestellt worden. Das antike Gelände Tape Khurian befindet sich 10 Kilometer südöstlich von Shahrud und zählt ebenfalls zu den historisch wichtigen und wertvollen Regionen. Hier fand man Werke von Menschen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, von denen ebenfalls Exemplare im Shahrud-Museum ausgestellt sind. Die Funde auf diesen zwei Hügellandschaften und weitere Forschungsarbeiten in Shahrud haben in den letzten Jahren sehr dazu beigetragen, die Stadt wieder auf Glanz zu bringen und sie der Welt vorzustellen. Um Shahrud herum befinden sich zahlreiche Grabstätten. Nicht nur ihre Architektur ist wertvoll, auch bergen sie große Persönlichkeiten, Geistliche und Mystiker in sich. Daher sind sie auch kulturell und religiös von Bedeutung. Die Grabstätte von Sheikh Hassan Juri und Sheikh Abul Hassan Kharagani liegen hier. Sheikh Hassan Juri wurde 150 Kilometer von Shahrud entfernt und nördlich der Stadt Jur beigesetzt. Die Grabstätte besteht aus einem 12 Quadratmeter großen Raum und einer runden Kuppel. Sie ist aus Orungziegel und sehr einfach gebaut worden. Sheikh Hassan Juri war ein Anführer der Sarbedaran-Bewegung, ein Schüler von Sheikh Khalifa und politisch-religiöser Anführer aus dem 7. Jahrhundert nach Hijra. 745 im Mondkalender fand er im Kampf gegen die Mongolen den Märtyrertod. Seine Weisheit war bekannt. Um die Grabstätte herum sind noch die Ruinen der Stadt Jur zu erkennen, Zitadellen, Wachtürme und Wälle, die von der einstigen Größe der 800 Jahre alten Stadt zeugen. Die Grabstätte von Sheikh Abul Hassan Kharagani, dem berühmten Mystiker aus dem 5. Jahrhundert im Mondkalender, befindet sich in dem Dorf Kharagon, 24 Kilometer entfernt von Shahrud. Neben der Grabstätte befand sich eine Moschee, die laut Angaben eine kegelförmige Kuppel hatte und mit schönen Kacheln verziert war. In den letzten Jahren wurde um den Mihrab eine Moschee gebaut, die heute den Besuchern des Scheich als Gebetsstätte dient. Bis zum nächsten Mal und einer weiteren Sendung. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nima Masiha mit dem Titel Khurshid, auf Deutsch Die Sonne.
صدایم کن در خواب و بیداری زیباترین احساس در روح من جاری صدایم کن تا فرصت دیدار عاشق ترین واژه ما بود بی تکرار در این یگانگی هر خواهشم تویی تنها نشانه آرامشم تویی من را صدا بزن من را صدا بزن تنها امید من تنها پناه من خورشید روشن اوج نگاه من ای تکیه گاه من در راه سرنوشت از دوزخ زمین تا وسعت بهشت من را صدا بزن از آستان عشق باید رها شدم در آسمان عشق صدا ترین احساس در روح من جاری صدایم کن تا فرصت دیدار عاشق ترین واژه معبود بی تکرار در این یگانگی خواهشم تویی تنها نشانه آرامشم تویی من را صدا بزن من را صدا بزن
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Die Verschiedenheit bei den Kulturen wirkt sich auch auf die Essgewohnheiten und Manieren aus. Jedes Volk auf der Welt hat seine eigenen Manieren beim Essen und ist der Meinung, dass die Beachtung dieser Regel das Essen noch genießbarer macht. Wie Sie bestimmt noch wissen, haben wir in der letzten Sendung über manche islamische Anordnung während des Essen gesprochen und es wurde erwähnt, dass diese islamische Lehre nicht nur die Gesundheit des Menschen im Auge haben, sondern auch Einfluss auf die Persönlichkeit und den Charakter nehmen können. Es ist auch gesagt, dass im Islam die Nahrung nicht das Ziel ist, sondern ein Mittel, um mehr Energie und Kraft zu finden, Kraft, die man braucht, um die individuellen und alltäglichen Aufgaben meistern zu können und auch Gott anzubeten. Heute werden wir uns deshalb weiter mit den islamischen Essmanieren auseinandersetzen. Bleiben Sie also dran! Das Essen auf dem Boden ist eine Eigenschaft des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, und der islamischen Führer. Die religiösen Großgelehrten sind der Meinung, dass diese Art von Essgewohnheit die Tugendhaftigkeit des Menschen steigert, da sie auch moralische und erzieherische Punkte enthält. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, speiste immer am Boden und nahm sein Essen mit voller Frömmigkeit zu sich. Imam Sadiq a.s. sagte über Prophet Mohammed: Der Prophet aß seit der Offenbarungszeit bis zu seinem Tod wie normale Menschen und saß auch wie sie immer auf dem Boden. Man fragte Imam Sadiq, warum Hazrat Mohammed dies tat. Er antwortete: Wegen der Frömmigkeit vor Gott. Eine weitere Benimmregel lautet, dass man während des Essens keine Haram-Gerichte und Getränke wie Alkohol auf den Tisch oder auf das Speisetuch stellt. Brot sorgt aber dafür, dass sich der göttliche Segen der Speisen vermehrt. Deshalb wird auf Brot besonderes Augenmerk gelegt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Achtet auf das Brot und respektiert es, denn Gott hat gerade wegen des Brotes viel Segen vom Himmel herabgeschickt und somit wurden die Gaben auf der Erde gebildet. So wurde im Islam empfohlen, nicht auf Brotkrümel zu treten oder ihm ohne Respekt zu begegnen. Darüber gibt es eine interessante Überlieferung von Prophet Mohammed, der seinen Anhängern sagte: Früher gab es einen Propheten namens Daniel. Eines Tages forderte Daniel einen Schiffskapitän auf, ihn gegen ein Stück Brot mitzunehmen. Der Kapitän schmiss das Brot zur Seite und sagte: Was soll ich mit dem Brot anfangen? Es gibt so viel davon, dass man hier und dort sogar darauf steigt. Als Daniel dies sah, hob er seine Hände und sprach zu Gott: O Gott, ehre das Brot. Hast du gesehen, was der Mensch da gemacht hat? Als Gott dies hörte, befahl er dem Himmel nicht mehr zu regnen und der Erde, dass sie austrocknet wie Lehm. So entstand eine große Hungersnot und alle begannen sich zu zanken. Um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, gingen sie zu Prophet Daniel. Als Daniel die Probleme der Menschen sah, hob er seine Hände zum Himmel und sprach: O Gott, gib uns deine Gnade und Barmherzigkeit zurück und quäle die Unschuldigen und Kinder nicht wegen der Sünde des Schiffseigners und wegen seiner Respektlosigkeit.
Aus der Sicht des Islams ist die gemeinsame Nahrungsaufnahme sehr wichtig. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst zusammen, denn dann werdet ihr von Gnade umgeben. Eine Gnade ist zum Beispiel, dass mit dem gemeinsamen Zusammensein beim Essen die Zuneigung und Liebe unter den Familienangehörigen wächst. Heutzutage sind Psychologen der Meinung, dass das gemeinsame Essen ein erzieherischer Faktor ist. Sie führen den Familien vor Augen, wie wichtig dieser Umstand ist und dass sie sich dafür Zeit nehmen sollten. Forschungen haben gezeigt, dass Kinder, die mit ihrer Familie gemeinsam essen, gesünder sind als Gleichaltrige, die allein essen müssen. Sie sind sogar erfolgreicher in der Schule und greifen weniger zu Drogen. Auch sind sie ruhiger und streiten weniger. Dr. David Ludwig, Professor der Kinderambulanz in Harvard, empfiehlt den Eltern, sollten sie nicht alle Mahlzeiten miteinander verbringen können, wenigstens einen Tag in der Woche dafür zu bestimmen und diesen Tag nur der Gemeinsamkeit zu widmen. Dr. Ludwig sagt weiter, die gemeinsame Mahlzeit mit dem Kind kann helfen, an dessen Probleme heranzukommen. Er empfiehlt den Eltern, dass sie sich während des Essens oder danach mit den Kindern über ihren Tag unterhalten, denn während der Mahlzeit schämen sich die Kinder weniger, über ihren Kummer zu sprechen. In islamischen Lehren hat die gemeinsame Mahlzeit auch ihre eigenen Manieren. Gott sagt in der Sure Ahzab, Vers 53, O ihr, die ihr glaubt, betretet nicht die Häuser des Propheten, es sei denn, dass euch zu einer Mahlzeit Erlaubnis gegeben wurde, und wartet nicht auf deren Zubereitung, sondern tretet ein, wenn immer ihr eingeladen seid. Die Empfehlung Gottes im Koran enthält sehr viele feine Punkte. Man soll zum Beispiel auf eine Einladung warten, denn es ist möglich, dass der Gastgeber nichts zum Anbieten zu Hause hat und sich deshalb grämt. Auch soll man nicht zu früh erscheinen und wiederum den Gastgeber stören. Muhammad Ghazali, ein islamischer Denker und Forscher, schreibt in seinem Buch Ihya'e Ulumuddin über das Leben vom Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm. Er erläutert in diesem Buch auch die Sitten und Bräuche, die bei gemeinsamen Mahlzeiten zu beachten sind. So heißt es unter anderem, es ist angemessen, sich an dem zu bedienen, das vor einem steht, und nicht die Hand nach anderen Speisen auszustrecken. Man soll auch nicht darauf achten, was und wie die anderen essen. Am besten ist es, wenn man sich nur um sein eigenes Essen kümmert. Im Islam ist es Tradition, dass der Gastgeber seinen Gast zum Essen aufruft und ihn bittet, mit der Mahlzeit zu beginnen. Auch soll der Gastgeber nicht früher mit dem Mahl aufhören als seine Gäste. Ghazali schreibt weiter, dass man älteren Personen und auch Waisen in der Regel erlauben soll, mit dem Essen zu beginnen. Er erwähnt auch, dass man nichts tun soll, wovor sich die anderen ekeln, zum Beispiel mit vollem Mund zu sprechen. Bis zu einer weiteren Folge, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.